Lieber Herr, dass in unserer Stadt dein Name wieder vielen Menschen groß wird, dass sie herauskommen aus ihren Problemen. Es sind heute Abend so viele Menschen, die gefangen sind in ihre Gedanken. Und das könnte bei uns auch sein. Wir wollen hören, wie du uns erst deine göttlichen Gedanken zeigst, dass uns dein Wort groß wird und lebendig für uns. Vielen Dank für dein Reden heute Abend. Amen. Nehemia wollen wir miteinander lesen. Das ist am Ende der Geschichtsbücher. Man muss ja immer so eine Ordnung einprägen, wenn man schon nicht das Sprüchlein kann, in des alten Bundesschriften, merke dir an erster Stelle. Aber manche können das sogar noch, sind dann die Geschichtsbücher. Nehemia, Esther mit. Nehemia, bevor die Dichtungsbücher kommen, die Lieder, die poetischen Bücher, also Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied und dann die prophetischen Bücher. Am Ende der Geschichtsbücher steht da Nehemia. Ein wunderbares Buch. Vergesse nicht, wie Theo Sorg, da waren noch Jugendvikar in Stuttgart. Vor vielen Jahren, da war ich ein Bub, ein Junge, mit 13 oder 14 Jahren in der Leonhardskirche, hörten wir, als er über den Nehemia gepredigt hat. Und dieses Buch, das vergisst man nicht, wenn man einmal auch hier in der Bibelstunde das hört. Wie lang ist das jetzt her? Vor 4 Jahren war ein Jugendmissionskongress in Lausanne, wo ich auch zu sprechen hatte. Da hat der Michael Griffiths die Bibelarbeiten auch über Texte aus dem Buch Nehemia gehalten. Auf, lasst uns bauen. Auf, lasst uns bauen. Das ist ein schönes Motto. Ich habe es auch in meinem Büchlein, wie eine Gemeinde lebendig wird, einmal in einem Kapitel drüber geschrieben, wie der Nehemia traurig war, dass die Mauern zerstört sind von Jerusalem. Das ist natürlich für uns immer gleich auch so direkt fast so ähnlich, dass man sagt, das ist ja wie bei uns, wo man traurig ist und sagt, wie war das einmal früher in unserer Heimatgemeinde? Da war Leben, da waren Versammlungen, da war Freude und Gottesanbetung, so wie in Jerusalem, und dann auf einmal ist alles zerstört, zerbrochen und die Städte ist öde. Darum spricht uns dieses Buch Nehemia auch so stark an, weil es etwas vom Verfall der heiligen Städten Gottes sagt. Und dass wir das wieder aufbauen können und Mut macht. Komm, pack an. Erstes Kapitel, Nehemias Trauer um Jerusalem und sein Gebet. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Gemeint ist das 20. Jahr des Königs Artaxerxes, das ist 445 vor Christus, steht in meiner Bibel noch unten dran. Es wurde immer so gezählt, dass man früher an den Regenten sich entlang getastet hat, das ist übrigens wunderbar, da kann man ganz exakt auch die biblische Zeitrechnung nachverfolgen. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, also offenbar ein leiblicher Bruder vom Nehemia. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Ganz wichtig, dass das uns erklärt, warum das jüdische Volk so durch die Zerstreuung muss. Und dass Gott dieses Gericht an uns nicht vollzogen hat, ist ja ein Wunder seiner unbegreiflichen Gnade. Wir hätten es noch mehr verdient als Volk Israel. Weit mehr. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach, Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Sie müssen jetzt einmal kurz die Zeittafel haben. Haben Sie es hinten in Ihrer Bibel? Hinten kommt Sach- und Worterklärung, da ist immer eine Zeittafel dabei. Das ist ja auch wichtig, damit man sieht, die Bibel ist in sich völlig klar und hat ihre Übersicht. Wenn Sie es nicht finden, können Sie auch so zuhören, macht nichts aus. Entscheidend wichtiges Datum ist ja 587 vor Christus wird Jerusalem erobert. Das ist bei mir römisch 3, Juda bis zur Zerstörung Jerusalems. Das Nordreich Samaria war schon um 722 zerstört. Das sind riesen Epochen. Ist ja weiter zurück als die Befreiungskriege in Deutschland. 1814 Napoleon. Nicht? 587, das ist so ein Datum, das man einmal wissen muss. Nicht heilsnotwendig, aber interessant. 587 vor Christus wird Jerusalem zerstört. Und die Bevölkerung wird in die babylonische Gefangenschaft geführt. Kennen wir bei Daniel. Und da passiert ein wichtiges Datum in dieser 70-jährigen Gefangenschaft der Juden in Babel, dass die Perser das babylonische Reich erobern. Sie haben 538 das Edikt des Kyros, das war ein Perser, der aber in Babel residiert. Und das hat den Juden den Rückweg nach Jerusalem wieder ermöglicht. 587, die Zerstörung Jerusalems, 538 erlaubt der Perserkönig, der die Babylonier inzwischen besiegt hat, erlaubt die Rückkehr der Juden. War klug von den Persern. Die Persern haben gesagt, wir geben den Nationen Freiraum. Ist ja immer klug gewesen. Die Engländer haben es in ihrer Kolonialpolitik auch ein wenig versucht, den einzelnen Bevölkerungsgruppen sehr viel Autonomie zu geben. Und im Rahmen dieser weisen Staatskunst haben sie gesagt, die Juden können doch wieder zurück nach Jerusalem, warum wollen wir die halten? Und die Babylonier haben sie ja hergebracht, wir geben denen Freiheit. Und die kamen zurück, war weiter gar nicht schlimm. Nur ging der Aufbau Jerusalems ganz langsam vonstatten. Und in diesem Aufbau wurde der Tempel vergessen. Und da haben sich besonders zwei Propheten eingesetzt für den Wiederaufbau des Tempels. Haggai und Zacharia war es. Die haben sich sehr eingesetzt, der Tempel muss doch auch drankommen. Sie haben es bei Ihnen 520, Statthalter Zerubabel, wir hatten das ja schon in unseren Predigten von dem Zerubabel, Haggai und Zacharia. Tempelweihe 515, da kommt der Maleachi, der sich dagegen gewehrt hat, dass die Leute am Tempeldienst so gespart haben, aber es lief nicht richtig so bei den Zurückgekehrten. Jetzt haben wir wieder eine große Epoche, 458 ist der Esra, der versucht, den Zurückgekehrten eine geistliche Erneuerung zu geben, indem er ihnen das Gesetz Moses wieder nahe bringt. Stellen Sie sich mal vor, das ist ja so weit zurück wie vom Ersten Weltkrieg bis zu uns. die Zeit von der Tempeleinweihung bis Esra wieder kam. Und erst nach Esra spielt unsere jetzige Geschichte unter Nehemia. Die zerstörten Mauern waren also über, wir haben 445, wir können es geschwind hören, 140 Jahre waren die Mauern Jerusalems zerstört. So lange konnte sich das Jerusalem überhaupt nicht entwickeln. Und das spielt unsere Geschichte. Interessant ist ja, wie kann ein Einzelner wie dieser Nehemia überhaupt so für Gott ein Werkzeug werden? Und man kann als Antwort nur sagen, der Nehemia war ein Mensch, der anders empfand als seine Zeitgenossen. Die anderen sagten, das ist mal so, er hat sich damit abgefunden, aber der Nehemia leidet unter dem Schicksal Jerusalems. Und als der Hanani kommt und er sich erkundigt, also der Nehemia war in Babel geblieben, hatte dort einen großen Posten, Mundschenk, das war nicht einer, der mit den Weinflaschen oder Saftflaschen hantiert, sondern der Mundschenk, das waren Vertrauensposten. Das hat man so genannt, weil es ja wichtig war, dass einer da dem König kein Gift einschenkt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Mundschenk war einer der obersten Berater. Das, was der Ackermann in der Bundesregierung ist, die Kerle, die sieht man nicht, aber das sind die, wo hinten in der Verwaltung die Drähte richtig lenken. Der Nehemia war ein ganz hoher Verwaltungsbeamter, auf den sich der Perserkönig stützte. Übrigens auch eine weise Verwaltung, dass er von den verschiedenen Nationen, der Perser damals, von den verschiedenen Nationen Leute in der obersten Verwaltung beschäftigt hat. Und gewusst hat, das hält sein großes, weites Reich zusammen. Und der Nehemia bleibt dennoch, trotz seiner hohen Stellung, einer, dessen Herz für die Sache Gottes brennt. Und der jeden, der kommt, nur fragt, wie geht's eigentlich mit dem Reich Gottes weiter? Und er wusste, das hängt an Jerusalem. Und die Verheißungen, die gegeben sind, die stehen aus. Und das war für ihn auch ein Anstoß. Warum kann Gott seine heilige Stadt so zerstört lassen? Aber er selber brannte. Und ihm war das wichtig, ihm war das eine Last. Die anderen, die konnten das abschütteln. Ich möchte das heute Abend, dass es auf sie fällt und sagt, ich möchte ein Herz haben wie Nehemia, dass es mir wehtut, wenn ich sehe, wie das Reich Gottes da niederliegt, wie es übel dasteht, wie viele sich abwenden und nichts von Jesus wissen wollen. Und ich war bekümmert, ich trug Leid, erzählt er hier. Er kann gar nicht mehr fröhlich sein, nichts richtet ihn auf. Es ist doch ihm so unwichtig, welche hohe Stellung er hat. Ihm ging es um die Sache Gottes. Es verstehen viele Menschen sicher nicht, warum wir auch in unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde uns für das Reich Gottes in allen Ländern der Erde interessieren. Das ist für uns eine Herzenssache. Weltpolitik hin und Weltpolitik her, da gibt es manches auf und ab, aber uns interessiert die Reichsgottessache. Wie läuft das weiter? Wie geht das weiter mit der Sache Jesu in Guatemala und in Australien und auf den Fidschi-Inseln? Wollen wir wissen? Denn das ist das, wo wir unser Leben einbringen können. Und da wird die große Reichsgottesgeschichte geschrieben. Nehemia war ein Mann, der ein Gefühl hat für Reichsgottesgeschichte. Und darum war er nicht letztlich interessiert an einer politischen Theologie der Babylonier oder der Perser oder wem auch immer. Mit seinem Herzen hing er an dem Geschehen des Reiches Gottes. Und ihm hat das wehgetan, wenn er sah, dass das Volk Gottes ohnmächtig ist, keine Ausstrahlung hat. Ich wollte, dass wir wieder leiden an unserer saft- und kraftlosen Christenheit in Deutschland, in Europa. Und denkt, das gibt's doch nicht. Was hat uns Gott geschenkt? Was hat er schon mit uns geredet? Und in unseren Städten in Europa nimmt die Gottlosigkeit überhand. Der Nehemia hat jetzt nicht irgendwelche unbedachten Aktionen gestartet in Wut und in Feuer und Eifer, sondern hat vor Gott diese Not getragen. Und hat gelitten, dass Jerusalem
so zerstört ist und die Schmach und das Unglück, die Mauern sind zerbrochen, seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Die umliegenden Feinde konnten aus Jerusalem machen, was sie wollten. Es war ein Spielball im Handeln der anderen. Und der Nehemia ist deshalb so traurig, weil er wusste, Gott hat eigentlich etwas anderes vor. Er will sein Volk zum Segen setzen für die Weltvölker. Und das, was ist, ist ja Gericht Gottes. Es war neulich, Sie haben das vielleicht verfolgt, auch in unseren Zeitungen eine Diskussion, ob AIDS ein Gericht Gottes sein kann. Ich glaube, dass viele Dinge unserer Zeit ein Gericht Gottes sind. Aber ganz bestimmt ist das ein Gericht Gottes. Die Ohnmacht und Vollmachtslosigkeit der Christen, die leeren Kirchen und eine Jugend, die sich weithin nicht mehr vom Wort Gottes leiten lassen will. Menschen, die sich nicht mehr unter Gottes Wort stellen. Und für uns als Gemeinde gehört das so fest dazu, dass wir unter diesem Zustand uns nie beruhigen können. Unser Land, das so viel von Gott mitbekommen hat, über die Jahrhunderte hinweg, Liederdichter wie Paul Gerhardt und Neander, Martin Luther und Melanchthon, was hier an Wort Gottes gepredigt wurde, an Johannes Brenz, der unser Land reformiert hat und die ersten fortschrittlichen Schulordnungen und Krankenordnungen gegeben hat, und alles, was unserem Land geschenkt war, und am Ende sind Menschen, die sich nicht mehr unter Gott stellen. Und ich trug Leid und fastete und weinte. Wir müssen trauern, ist mein nächster Punkt. Trauern, weil Gott in unseren Tagen doch das nicht will. Gott wollte doch, dass sein Evangelium wieder erschallt. Wir sollten bei all unseren Gebeten diese Großevangelisation nicht vergessen, sondern das mit hineinnehmen. Herr, wirke doch noch einmal in diesem Stuttgart, wo eine Charlotte Reilen, die Frau des Zuckerfabrikanten, hier die ersten Kinderkirchen gegründet hat. Es waren nicht die Pfarrer, es waren aktive Gemeindeglieder. Was da los war in Stuttgart, wenn man denkt, wo die CVJM gegründet wurden und was da Leben kam, da waren Leute aktiv, da gab es doch in großer Zahl Menschen, die zum Glauben kamen. Herr, das willst doch du heute wieder tun. Du hast doch dieses Hirtenherz. Wir müssen trauern, wir müssen uns beugen. Es ist unsere Schuld, wenn um uns her kein Leben ist. Wir wollen uns drunter stellen, wie es Nehemia tat und wie er darunter litt. Und er sieht auch die Ursachen. Darum wehren wir uns gegen alle Formen, dass das jetzt irgendwie mit Schimpfen zu erledigen wäre, sondern das ist ganz einfach eine Sache des Gerichtes Gottes. Es hat geistliche Gründe in unseren Tagen. Geistliche Gründe. Und diese geistlichen Gründe sind hier erwähnt, dass Gott sich abgewandt hat von seinem Volk um der Schuld willen. Dass ein Mann, Nehemia war Jurist bestimmt, studierter, promovierter Jurist, wie der so einen klaren Durchblick hat, vielleicht gerade deshalb. Theologen würden aus Schwarz-Weiß machen, sagt mal Matthias Claudius. Der hat aber einen klaren Durchblick, der sieht die Dinge noch. Und er sagt, da ist unbereinigte Schuld da, Versündigung, und Gott kann nicht segnen, solange wir vor Gott nicht alles bereinigt haben. Ist auch wichtig in der Vorbereitung für solch eine Evangelisation. Wir wollen alles in unserem Leben vor Gott ausräumen, damit er uns wieder segnen kann. Und verstehen Sie, Erweckung fängt zuerst mit der Buße der Gemeinde an. Dass wir uns unter Schuld stellen und Gott um Vergebung bitten, dann kann er uns wieder gebrauchen. Dann können unsere Hauskreise wieder Ungläubige anziehen und wir können das Wort weiter sagen, es kann gehört werden, weil der Herr wirkt durch uns. Aber Sie sollen heute eigentlich staunen, dass ein Einzelner es war, in diesen ganzen 140 Jahren, der sieht, wo der springende Punkt liegt, wo der Schlüssel ist zur Erweckung. Verstehen Sie jetzt, warum ich das in dem Büchlein oben drüber geschrieben habe, wie eine Gemeinde lebendig wird? Heute geht es nicht um x neue Programme und neue Werbungen und bessere Anschleichmethoden und Verkündigungsmethoden. Es geht doch darum, ob wir geistlich vor Gott wieder merken, wir haben die Vollmacht verloren, weil Gott uns nicht mehr segnen kann. Und das ist so wichtig. Wir brauchen nicht neue Programme, neue Aktionen, sondern wir müssen wieder umkehren, vor Gott uns unter die Schuld stellen. Und darum ist der Nehemia so ein wichtiges Buch, weil er uns dahin führt, auch über den zerbrochenen Mauern Jerusalems. Und mein nächster Punkt, wie er betet, ist wichtig, wie er betet. Ich kenne Ihre Gebete nicht so genau, Sie können sie jetzt selber prüfen, darum spreche ich einmal so ins Blaue hinein. Wir beten ja gerne mit diesen Aufzählungen, das dürfen wir. Wir dürfen Gott um alles Mögliche bitten, was uns bewegt. Aber vergleichen Sie mal Ihr Gebet mit dem Gebet Nehemias. Du großer und furchtbarer Gott. Warum meint er das? Weil Gott ein heiliger Gott ist, den wir gar nicht verstehen. Er zittert auch noch vor der Gegenwart Gottes. Und gerade da, wo es um die Gerichte Gottes geht. Wenn man sich einmal vorstellt, wie viele Bibeln und Testamente in den deutschen Häusern liegen, werden nie angerührt. Und stattdessen werden die schmutzigsten Zeitschriften gierig bis zur letzten Seite verschlungen, wie wenn sie eine Seele sättigen könnten. Jedes Magazin, jeder Spiegel oder Stern oder Bildzeitung, was Sie lesen, und das Wort Gottes. Das lässt die Leute kalt, das ist das Gericht Gottes. Und darum stellt sich der Nehemia drunter und sagt, du großer und furchtbarer Gott. Und schon in diesem Anrufen Gottes spürt man, dass der Nehemia in der ganzen Weite wieder Gott hereinholt in diese Welt der Trümmer Jerusalems, obwohl er noch in Babel lebt. Fürbitte tut für die zerstörte Stadt. Und wenn er später handelt, und Nehemia ist ein handelnder Mensch, der was tut, dann tut er es aus Glauben. Und darum hat seine Aktion nicht einen kurzen Atem, sondern sie hat Gewicht. Und er ruft Gott an und zählt noch einmal die großen Heilstatsachen auf. Du hältst deinen Bund und deine Treue ist groß. Durch die dunkle Nacht, wo der andere sagt, ich zweifle an Gott, er sagt, das ist nie umstritten. Du willst heute etwas tun. Deine Treue ist groß und ich fasse deine Treue und darum rufe ich zu dir und darum komme ich zu dir. Nehemia war doch kein sündloser Mensch. Er weiß, ich darf kommen zu Gott, mutig und keck auftreten. Ich brauche mich nicht verstecken. Aber du wendest dich denen zu, die dich lieben. Und darum will ich die Verhältnisse dieser Welt ändern. Und ich will vor allem den trostlosen Zustand deines Volkes verändern. Ich will Erneuerung, neues Leben. Dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht. Er war ein Mann, der in seinem ganzen Dienst mit dem Herzen für die Sache Gottes brannte und sie liebte. Und er spricht die Schuld aus. Das ist jetzt mein vierter Punkt. Buße muss Schuld aussprechen. Nehemia hätte ja sagen können, ich bin für die Dinge nicht verantwortlich. Das liegt weit zurück. 140 Jahre ist es her. Wir haben ja nachher in Kapitel 9 nochmal ein ganz wunderbares Bußgebet von Nehemia, wo er sagt, ich stelle mich unter das, was geschehen ist. Es geht ihm gar nicht darum, sich reinzuwaschen. Obwohl er ja rein objektiv gesprochen an diesen alten Vorgängen gar nicht beteiligt war, er lebte ja damals noch gar nicht. Aber er sagt, ich stehe in der Geschichte meines Volkes drin. Als wir zum ersten Mal uns 1975 im Neckarstadion trafen zum Gemeindetag, war es unserem lieben Bruder Dr. Fritz Grünzweig wichtig, am Nachmittag ein großes Bußgebet zu sprechen. Vielleicht war es das Verhängnis, dass viele gar nicht verstanden haben, um was es geht. Und dass damals Fritz Grünzweig sagte, wir wollen doch nicht anklagen, dass die Welt um uns her materialistisch ist, sondern wir sind es geworden. Und sind wir nicht als Gemeinde mitschuldig, dass diese maßlose Sexualisierung gekommen ist und alles. Und sollen wir nicht vor Gott das einmal aussprechen, dass nach dem Krieg bei uns allen auch Dinge völlig falsch gelaufen sind. Und dann wird das Ganze im Neckarstadion nicht eine Demonstration gegen etwas, sondern wir sammeln uns zur Buße vor Gott. Mich hat das ungeheuer belastet, wie ich gesehen habe, wie das Fritz Grünzweig eine Last war und ganz wenig haben es verstanden und übernommen. Ich meine, dass es unsere Aufgabe sein muss, uns unter die Schuld unseres Volkes zu stellen. Und da geht es jetzt nicht darum, wie manchmal in unseren Medien das abgehandelt wird, Schuld des Dritten Reiches wieder als eine Waffe, die man politisch gebraucht, sondern dass wir vor Gott unter die Schuld unseres Volkes treten. Das werden wir ja bald wieder spüren, wenn wir in Israel sind und sehen, wie das ist, was wir an Israel getan haben. Und wir sind heute das reichste Volk dieser Erde. Und sind am weitesten weg von Gott. Ach Herr, erbarm dich deines Volkes wieder hier bei uns. Tu wieder etwas. Der Anfang von William Booth war ja, wie er leidenschaftlich gebetet hat, mit Tränen die Apostelgeschichte gelesen und dann hat er gerufen, Herr, tu es noch einmal, wie damals. Und der Herr hat es getan. Verstehen Sie, wir wollen jetzt nicht anklagen, sondern die liberale Theologie und alles, es gehört doch alles mit dazu, dass das sich breit machen konnte. Uns geht es nicht um Gruppen und Parteien in der Kirche, uns geht es um Erneuerung und geistliches Leben. Darum habe ich dieses Büchlein von der lebendigen Gemeinde geschrieben. Weil ich meine, wir sollten wieder in Buße und Beugung vor Gott verharren und das wieder lernen. Und ich freue mich jetzt auf dieses Lesen des Nehemias und seiner ganzen Aktion, die er dann startet. Wir haben, übel getan, Vers 7, wir haben deine Gebote und Befehle und Rechte nicht gehalten. Die Rettung liegt doch in unserer Zeit nicht, dass wir sagen, wir wollen noch mehr wegstreifen vom Wort Gottes. Und wollen noch weltoffener sein, sondern wenn Schuld da ist, dann ist das, dass wir die Ehre Jesu in den Dreck getreten haben. Dass in unserem Volk das so ist, dass Kinder im Religionsunterricht als erstes lernen, dass Christus nicht der Gottessohn ist. Und es ist ein solches Unwissen da über die Heiligkeit Gottes in unserem Volk, über die Ordnungen Gottes, die gelten. Und verstehen Sie es, dass ich es manchmal nicht über meine Lippen bringen kann, wenn das offenbar unter uns nicht einmal bis ins Letzte klar ist, dass Gottes Ordnungen heilig sind. Seine Gebote, die er uns gegeben hat. Es gibt in der ganzen Bibel keine andere Form des Zusammenlebens zwischen den Geschlechtern als in der öffentlichen Ordnung der Ehe. Ob das Rentner sind oder junge Leute, spielt jetzt gar keine Rolle. Und es geht mir aber jetzt nicht darum, um auf dieses zu gehen, sondern alle Ordnungen Gottes, ob das unser Umgang mit dem Geld ist oder was es ist, dass wir Gottes Ordnungen wieder heiligen und lieben. Und Gott sagt, wenn ihr mir die Treue brecht, dann möchte ich mein Gericht unter euch führen. Das Zerstören der Gebote Gottes ist ein Schlag gegen Gott. Die Lästerung Gottes. So sieht das Gott an. Ihr habt mir die Treue nicht gehalten, da wo wir seine Gebote nicht gehalten haben. Das war nicht ein Vergehen an einem Gesetz oder Gebot, sondern das war Gott, die Treue aufgekündigt und die Liebe. Ja, und jetzt, wenn wir weitergehen, dann ist schön, ab Vers 9 sagt aber der Nehemia, du hast aber Gnade zugesagt. Und bei dir gibt es Vergebung. Und das ist das Große, dass der Nehemia den Bogen spannt. Nehemia ist ein Prediger der Hoffnung und der Zuversicht. Und ich möchte, solange Gott mir Kraft gibt, hoffen und mich freuen auf die Erweckung, die Gott schenkt. wir das heute haben, so viele junge Leute, die zum Glauben kommen. Ich will noch viel mehr von Gott erwarten und erhoffen, dass Menschen in großen Zahlen zum Glauben kommen. Und dann ist es wunderbar, wenn wir sagen, wir wollen eine Sehnsucht haben, noch mehr zu hören, was Gott in diesen Tagen tut. Und wir wollen all unsere Kraft zur Verfügung stellen, dass auch dieses im Juni einen Durchbruch gibt. Da finden auch Seniorentreffen statt. Da brauchen wir auch Seelsorge für die Senioren. Da haben manche tüchtig nötig, Umkehr zu Gott. Und da gibt es so viele Dinge, wo wir mithelfen können, die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott noch etwas Großes tut in unserem Volk. Warum? Nicht, weil wir einen cleveren Redner gefunden haben und nicht, weil das Werbesymbol so knackig gemacht ist, sondern weil der Herr seine Hand nicht abzieht. Vers 10, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. So dürfen sie beten, Gott bei seinem Wort nehmen und das einklagen und sagen, Herr, du willst doch was tun in unseren Tagen. Darum bitte ich dich. Wir wollen für Menschen bitten, wir wollen für unsere Nachbarn bitten, wir wollen darum bitten für unsere Stadt und für unser Land. Herr, tu doch du noch einmal etwas. Tu doch du noch einmal etwas. Du hast gewirkt und erinnert an den einstigen Auszug aus Ägypten, Rettung durch das Rote Meer. Herr, du hast erlöst, jetzt tu es noch einmal. Nehemia war ein Glaubender. Er hatte nicht durch seine Rednergabe gewirkt, sondern er hat in den Verheißungen Gottes gelesen. Ihr Gebetsleben muss aus der Bibel kommen. Und aus der Bibel wissen sie, was sie beten dürfen. Da dürfen sie große Dinge bitten. Und dann sagt er im Vers 11, heute, jetzt will ich was. Was will er? Er will zu seinem Chef. War nicht leicht, zum Perserkönig. Und will vom Perserkönig, dass der ihm die Lizenz gibt, durch Brief und Siegel, dass er die Mauern von Jerusalem aufbauen darf. Der schmeißt ihn doch rückwärts wieder raus. Sag, was willst du? Und bleib hier. Ich brauch dich. Gib ihm doch keinen Sonderurlaub. Es war eine verrückte Sache, die er plant. Zuerst bietet er vor Gott die Sache und dann geht er. Und dann sagt, Herr, heute vor diesem Mann, vor dem Perserkönig, gib mir die offene Tür. Und wir lesen das nächste Mal, wie das ausging. Wenn Sie aus dem Gebet kommen, können Sie mutige Taten wagen. Gebet und die Tat sind nie Gegensätze. Nie. Sondern die mutigste Tat, die tapferste Tat kommt aus der Stille des Gebets. Nur Taten ohne Gebet, das sind Luftblasen, die nicht viel wirken. Und da können wir bei diesem Nehemia lernen. Ich hoffe, dass Sie eine Reihe praktischer Impulse bekommen haben, dass es gelohnt hat, dass Sie heute Abend hergekommen sind.